Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Im Herbst und im Winter erwarten uns neue Corona-Regeln. Am ersten Entwurf für die Änderungen im Infektionsschutzgesetz von Bundesjustizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach gibt es ja einiges an Kritik, auch aus den Bundesländern. Und da schauen wir gleich drauf. Und steigende Preise, vor allem für Energie, das können viele Haushalte gar nicht oder kaum verkraften. Die Initiative Hashtag Ich bin armutsbetroffen will wachrütteln und auf die Lage der Ärmeren und Ärmsten in Deutschland aufmerksam machen. Am Wochenende gab es Demonstrationen in verschiedenen Städten. Wie es in München gelaufen ist, wo die Armut größer ist, als mancher vielleicht denkt, hören Sie. Und es gibt Neues im Parteiordnungsverfahren gegen Altkanzler Schröder. Auch dazu dann bei uns mehr. Die Corona-Sommerwelle ist noch nicht vorbei, aber da gucken ja jetzt auch schon viele mit Sorge darauf, was uns im Herbst erwartet, im Winter erwartet, nicht zuletzt Mitarbeitende im Gesundheits- und im Pflegebereich. Die neuen Corona-Regeln der Bundesregierung sollen im kommenden Monat beschlossen werden. Aber dieser Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition, der sorgt für viele Diskussionen. Grundsätzlich nur sehr eingeschränkte Maskenpflicht im Fernverkehr und in Krankenhäusern und in der Pflege. Ja, dort muss auch getestet werden. Strengere Vorgaben können dann die Bundesländer einzeln erlassen. Welche Kriterien dafür gelten, das ist eben nicht genau definiert. Und morgen kommen die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern zusammen, um darüber zu beraten und auch um Kritik wahrscheinlich zu üben, zumindest einige der Vertreter der Bundesländer. Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg ist uns zugeschaltet, denn auch von dort gibt es deutlichen Widerstand. Was genau, Katharina Thoms, kritisiert die grün-schwarze Landesregierung?
Es gäbe einfach viel zu wenige Möglichkeiten, um auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst reagieren zu können. Das hat Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen schon direkt nachdem der Entwurf vorgestellt worden ist, gesagt. Man habe eigentlich einen vollen Instrumentenkasten erwartet, also mit allen Möglichkeiten eben, um auf eine Pandemie reagieren zu können. Jetzt ist es ja eben so, die Länder können diese Maskenpflicht ausweiten, auf Bus und Bahn zum Beispiel, im Nahverkehr oder auf Restaurants, Theater, Sport, wenn es drinnen stattfindet. Aber es ist eben völlig unklar, unter welchen Bedingungen man da verschärfen darf. Und es gibt Ausnahmen für Getestete, für frisch Geimpfte und frisch Genesene. Frisch heißt hier 3 Monate lang, darf das sozusagen gelten. Und diese Ausnahmen, da sagt Manfred Lucher, die hält er für völlig sinnlos. Man muss ja im Notfall schnell handeln können und nicht so komplizierte Regeln erlassen. Also das kritisieren auch andere Länder. Vor allem, wie soll man das dann kontrollieren, wer jetzt dann eine Maske tragen darf oder nicht? Das hat in Nordrhein-Westfalen Kai-Josef Laumann von der CDU, der Gesundheitsminister, gesagt.
Also es gibt Kritik eben auch daran, dass es nicht konkret genug ist, nicht klar genug auch ist. Was fordern dann die Länder?
Baden-Württemberg sagt, wir wollen eigentlich wieder die 2G-3G-Regel vom letzten Winter haben und auch die Möglichkeit, Kontaktbeschränkungen im Notfall zu verhängen. Auch, sagt Manfred Lucher, eine allgemeine Maskenpflicht grundsätzlich sollte auch in Arztpraxen sozusagen gelten und nicht nur in Krankenhäusern. Und in Nordrhein-Westfalen und in Mecklenburg-Vorpommern haben sich die Ministerpräsidenten schon klar ausgesprochen, es muss vor allem bundeseinheitliche Regeln geben, sonst droht es ja wieder sehr, sehr unübersichtlich zu werden. Also die Länder können ja dann sogar noch eine weitere Stufe an Verschärfungen zünden, sage ich mal, zum Beispiel Personenobergrenzen bei Veranstaltungen verhängen. Das müssen dann aber die Länderparlamente feststellen und auch da sind die Kriterien, ich sag mal, schwammig. Bayern und andere Länder sagen, das wollen wir auf jeden Fall klarere Kriterien erreichen.
Klarere Kriterien, zumindest ein wenig klarer sind sie ja wohl bundesweit im medizinischen und Pflegebereich. Masken- und Testpflicht sind die Stichworte. In Schulen dagegen soll es so wenig wie möglich Einschränkungen geben. Eine Maskenpflicht erst ab Klasse 5, wenn kein Präsenzunterricht möglich. Wie schauen die Betreiber von Pflegeheimen und auch die Schulen auf die vorgeschlagenen Regeln?
Aus den Schulen und von den Verbänden ist zu hören, erstmal sehr gut, dass es keine Schulschließungen mehr geben soll, weil die Nachwirkungen einfach bis heute zu spüren seien bei den Schülerinnen und Schülern. Die Bildungsgewerkschaft GEW in Baden-Württemberg findet, auch eigentlich gut, dass es höhere Hürden gibt, eben erst Maskenpflicht ab Klasse 5 möglich, aber ist auch ein bisschen skeptisch, ob die Regeln denn tatsächlich so ausreichen würden. Man wünscht sich vor allem kostenlose Tests und Masken weiterhin ab sofort, damit die Schulen dann eben das auch freiwillig nutzen können, wer will. Im Pflegebereich gibt es sehr, sehr deutliche Kritik. Das sei unzureichend. Man ist enttäuscht. Das hat zum Beispiel die Diakonie Württemberg und auch die Evangelische Heimstiftung hier in Baden-Württemberg gesagt. Die sind immerhin Träger von mehr als 350 Altenpflegeheimen und Behinderteneinrichtungen. Sie vermissen vor allem eine weitergehende Aussage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die gilt ja erstmal nur bis Ende des Jahres. Und sie sagen, man soll das einfach abschaffen, weil das funktioniert so nicht, wie es jetzt ist. Wenn Besucherinnen und Besucher kommen können ohne Impfung, dann könne man da die Pflegeheime auch nicht abschotten. Das sei illusorisch. Und deswegen müsse man da auch reagieren. Und man hat auch eine ziemlich große Furcht vor der Personalnot. Man hat das ja jetzt im Sommer in der Welle schon gesehen. Viele im Pflegebereich, in den Krankenhäusern haben gefehlt, weil sie selbst krank waren. Und da geht der Blick sehr sorgenvoll in Richtung Herbst.
Noch ist Zeit nachzutarieren. Was ist von der Gesundheitsministerkonferenz morgen zu erwarten?
Also eine wirklich großartige Änderung wird es wohl kaum geben, aber alle erhoffen sich eben Klarheit, was diese Kriterien angeht, damit die Länder eben nicht alle einzeln entscheiden müssen, wann sie denn verschärfen dürfen oder sollen. Und sie haben auch nochmal gemahnt, das hat auch Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern heute nochmal gesagt, der Bundesrat muss ja schließlich diesem Gesetz zustimmen Mitte September. Insofern wird es da wohl noch einige Diskussionen geben.
Katharina Thoms war das für uns. Morgen die Gesundheitsministerkonferenz zu den vorgeschlagenen Änderungen am Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition in Berlin. Danke Ihnen dafür. Steigende Lebenshaltungskosten und eine wachsende Gefahr, ja für viele in die Armut zu rutschen. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr bereits rund 13 Millionen Menschen armutsgefährdet. Wie wird das in diesem Jahr, vor allem auch mit Blick auf Herbst und Winter und die so stark gestiegenen Energiekosten? Und auch durch die demografische Entwicklung und die Pensionierung der Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren dürften ja die Zahlen noch steigen. Was das mit Menschen macht, wenn sie zu wenig Geld zum Leben haben. Darauf macht seit einigen Monaten machen Betroffene unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen im Netz aufmerksam. Ganz offen berichten sie da, was sie an Einschränkungen erleben. Und sie gehen inzwischen auch auf die Straßen. Am Wochenende trafen sich Betroffene in Köln, Bochum, Berlin, Kiel, Hamburg und München. Und in der bayerischen Hauptstadt war Susanne Lettenbauer mit dabei. Was also trieb dort die Menschen auf die Straße?
Ich bin selbst prekär selbstständig und ich habe selber natürlich keine Lobby. Naja, irgendwie überlebe ich halt.
Ich bin Student und dementsprechend habe ich natürlich auch recht wenig Geld zurzeit zur Verfügung und merke es halt auch bei Themen wie Heizung, was jetzt im Sommer natürlich zum Glück ein bisschen weniger streng ist, aber auch bei anderen Themen so merke ich es einfach, dass man weniger Geld hat und sich weniger leisten kann.
Es ist kühl an diesem Morgen, die Stimmung gedämpft. Die kleine Gruppe findet sich erst nach einer Weile zusammen. Denn wie sieht jemand aus, der arm ist? Keiner will sich das anmerken lassen, nicht am Gang, nicht an der Mimik und schon gar nicht an der Kleidung. Einige kennen sich von früheren Aktionen, andere sind neu dabei.
Weil ich selber armutsbetroffen bin und ich finde, es muss sich halt was ändern und dazu muss man auch mal Gesicht zeigen einfach. So reich ist die Stadt gar nicht. Also gerade in meinem persönlichen Umfeld, da gibt es mehr Armutsbetroffene als jetzt Reiche, sage ich jetzt mal, ja.
Die Statistik gibt ihr recht. Waren 2011 noch 14,7% der Münchner arm, 2017 waren es 17,4%, dürfte es die kommenden Jahre sogar auf bis zu 25% hochschnellen, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht und das Renteneinkommen nicht mehr reicht. Der letzte Armutsbericht Münchens von 2017 zeigt, dass fast 20% Frauen betroffen sind. Und das vermehrt in den äußeren Stadtteilen. Der armutsbetroffene Jörg Mertens trommelt seit einigen Monaten gemeinsam mit der deutschlandweiten Hashtag-Aktion Ich bin armutsbetroffen für mehr Sichtbarkeit prekärer Lebensumstände, auch in München.
Es ist ein Riesenanteil in der Münchner Bevölkerung, bloß in einer Stadt wie München, wo die meisten Leute tatsächlich reich zu sein scheinen. Es ist ein Scheinen. Ist es noch nicht durchgekommen, anders als in anderen Städten wie Hamburg, Bochum, Düsseldorf oder sowas. Man traut sich immer noch nicht auf die Straße, um zu sagen, wir sind wirklich arm.
Eine Umfrage des Münchner Sozialreferats hat kürzlich ergeben, dass die sogenannte Armutsgefährdungsschwelle in der Stadt bei mittlerweile 1.540 Euro netto liegt. Bis zur Vorstellung des neuen Armutsberichts 2022 liegt die Schwelle für einen Ein-Personen-Haushalt noch 200 Euro niedriger, aber die Tendenz ist klar.
Ich unterstütze das. Ich bin selber nicht armutsbetroffen, aber ich bin schon sehr lange Teil dieser Bubble und bin auch Erstunterzeichner.
Nicht nur Betroffene sind zu dem Aktionstag gekommen. Gegenseitige Unterstützung, mehr Hinschauen zum Nachbarn, zur Nachbarin, Hilfe geben beim Ausfüllen von Behördenformularen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, sich zu helfen, sagt dieser arbeitslose Ingenieur.
Erstens kannst du mich ja selber erwischen. Zweitens sehe ich halt die Problematik, dass halt viele Leute kaum mehr Geld haben. Und wenn dann jetzt diese Krise mit dem Gas da kommt, dann kommen die natürlich sofort in finanzielle Schwierigkeiten.
Allen gemeinsam ist der Blick in die unsichere Zukunft. Das Unverständnis für Milliardengewinne in der Krise, die in anderen Ländern längst besteuert würden. Und dafür müsse man sehr wohl auf die Straße gehen. Armut sei kein neues Mobilisierungsthema, um die Demokratie zu missbrauchen. Die Äußerung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, man könne seine Meinung äußern, auch ohne auf die Straße zu gehen, wird hier als absurd empfunden.
Es ist jetzt nicht so, dass München nur aus Grünwald besteht, sondern es gibt hier auch die alten Arbeiterviertel wie Giesing oder so, wo eben ganz normale Leute wie überall sonst wohnen. Und genau, die geht das natürlich alle was an und deswegen stimme ich hier.
Die neuen Proteste von Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Susanne Lettenbauer war für uns in München unterwegs. Wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und auch zur russischen Öl- und Gaswirtschaft steht er ja schon länger in der Kritik. Altkanzler Gerhard Schröder, SPD, auch jetzt während des Krieges gegen die Ukraine war er in Moskau. Zahlreiche Genossen wollen ihn aus der Partei werfen, aus der SPD. Doch die rechtlichen Hürden, die sind recht hoch. Beim Parteiordnungsverfahren der SPD gegen ihn gibt es aber nun eine Entscheidung. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Hannover, verfolgt dieses Verfahren und jetzt zugeschaltet. Ja, die zuständige SPD-Schiedskommission hat ihre Entscheidung also jetzt veröffentlicht. In den Nachrichten haben wir es schon gehört, nämlich, wie ist die Entscheidung ausgefallen?
Ja, die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks der Region Hannover, die in dem Fall zuständig war, die hat festgestellt, so kurz ist es formuliert in der Mitteilung, die vor wenigen Minuten ergangen ist, dass sich der Antragsgegner Gerhard Schröder eben eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht habe. Das ist die Entscheidung. Und ja, wenn man das runterbrechen will, dann ist das, bedeutet das zunächst einmal, dass Gerhard Schröder in der Partei bleiben kann. Und ja, das gelten ja andere Kategorien als schuldig oder nicht schuldig. Aber es ist in dem Fall eine Art Freispruch, wenn man eben den Bereich dieser Schiedskommission verlässt. Also Gerhard Schröder kann in der SPD bleiben.
Es hat sehr viel Diskussionen über sein Verhalten, seine Haltung auch während dieses Krieges gegeben. Das wird innerparteilich sicherlich auch für Diskussionen weiter sorgen. Wie wurde das denn begründet jetzt?
Ja, wurde lediglich in der Begründung steht lediglich, dass ihm einfach kein Verstoß gegen die Parteiordnung nachzuweisen sei. Das ist bisher alles. Die Zuständigen stehen auch nicht für Statements bereit, also keine Nachfragen. Es gibt eine ausführliche Begründung, die dem angehängt ist, die eben auch den Beteiligten an diesem Verfahren zugegangen ist. Die konnte ich jetzt in der Schnelle noch nicht durcharbeiten, aber es läuft eben darauf hinaus, was vorher schon gesagt wurde. Auch die Hürden sind einfach sehr hoch für solche Parteistrafen. Erst recht für einen Ausschuss, der ja auch im Raum stand. Und demnach ist alles, was die Antragsteller eben geltend gemacht haben, ein Verstoß gegen die Grundsätze der Partei, ein parteischädigendes Verhalten. All das konnte die Schiedskommission nach dieser Anhörung und der Prüfung der Unterlagen nicht ausmachen und daher keine Feststellung der Schuldigkeit. Und damit entfallen eben auch mögliche Maßnahmen, wie eine Rüge, eine zeitweilige Aberkennung des Rechts zur Bekleidung einzelner Ämter oder auch das zeitweilige Ruhen der Rechte der Mitgliedschaft oder eben tatsächlich einem Ausstoß, all das entfällt, sondern ja, es ist jetzt erstmal eine Art Freispruch.
Heißt, für den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder verändert sich nichts?
Er kann in der Partei bleiben, Stand jetzt, aber das Verfahren ist damit noch nicht endgültig beendet, denn es besteht die Möglichkeit, eben von beiden Seiten ja, Berufung einzulegen, und diese Berufung muss jetzt bei der Bezirksschiedskommission innerhalb von 2 Wochen schriftlich eingelegt werden und dann innerhalb eines Monats schriftlich begründet werden. Diese Fristen beginnen jetzt mit der Zustellung der abschließenden Entscheidung. Also in den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob eben diese Vertreter der 17 Gliederungen, die hier diesen Antrag gestellt hatten, dann nochmal in Berufung gehen. Dann ginge es in die nächste Instanz, und dann stünde in einem weiteren Schritt auch noch der Gang vor die Bundesschiedskommission im Raum. Auch das wäre möglich. Mal absehen, abwarten, ob eben diese Antragsteller da in Berufung gehen. Gerhard Schröder wird es sicherlich nicht tun.
In Deutschland heute blicken wir in die Länder. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen auch gewählt, ein neuer Landtag. Was bedeutet dieses Verfahren und das Ergebnis jetzt auch möglicherweise für den Landtagswahlkampf?
Ja, es ist schon eine Art Klotz am Bein von Ministerpräsident Stefan Weil, der hier ja eben für die SPD regiert, auch weiter regieren will, weiter Ministerpräsident bleiben will. Und es ist absehbar, wenn sich diese Berufung eben wenn da eingelegt wird, dann zieht sich dieses Verfahren weiter in den Wahlkampf. Es ist ja schon mehrfach nach hinten geschoben worden wegen Krankheitsfällen, wegen eines Corona-Falls ist diese Anhörung von vor 3 Wochen schon mehrfach verschoben worden. Und die Hoffnung innerhalb der SPD war schon, dass das vorher abgeräumt würde, in welche Richtung auch immer. Also das ist schon eine Belastung für den Wahlkampf, der jetzt so langsam losgeht. Seit dem Wochenende hängen hier die Wahlplakate. Und auch wenn Ministerpräsident Weil, wenn eigentlich alle Sozialdemokraten und Sozialdemokraten darauf hinweisen, dass Gerhard Schröder auf eigene Rechnung agiere, dann ist das eben doch ja, ein Klotz am Bein abzuwarten. Also nicht nur die Frage, wie eben mit der Mitgliedschaft umgegangen wird, sondern auch das Verhalten von Gerhard Schröder, der eben, so sieht es heute aus, zumindest in dem ersten Schritt des Verfahrens weiterhin als Sozialdemokrat gelten wird. Er ist nicht aktiv hier in der SPD, und man muss auch sagen, Ministerpräsident Stefan Weil ist nicht keineswegs ein politischer Ziehsohn, kam aus der Kommunalpolitik, hat sich auch vermutlich sehr glaubwürdig von ihm distanziert, und dennoch ja, wird Gerhard Schröder weiterhin sich äußern, so wie er das bisher getan hat. Abzuwarten bleibt, ob das eben wirklich Einfluss hat auf das Wahlverhalten von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Da gibt es keine belastbaren Untersuchungen jetzt drüber, aber der Eindruck ist eben schon da, dass es möglicherweise jemand davon abhalten könnte, zur Wahl zu gehen, weil er sich ärgert oder sie über Gerhard Schröder. Mhm. Und deswegen wird Gerhard Schröder hier auch weiterhin seine Rolle spielen. Und aus Sicht der meisten Sozialdemokraten und Sozialdemokraten im niedersächsischen Wahlkampf ist das keine besonders positive Rolle.
Bis zum Oktober, zum 9. Oktober, bis zur Landtagswahl ist ja noch ein bisschen hin vielleicht. Naja gut, die SPD wird nicht ruhen, auch über dieses Ergebnis vermutlich kräftig diskutieren, wie das in Niedersachsen aussieht. Bastian Brandau hat uns berichtet. Herzlichen Dank dafür. Im Rahmen des Programmschwerpunkts Fachkräftezuwanderung in der nachfolgenden Sendung Campus und Karriere geht es heute um das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die Bundesregierung will die Bedingungen für eingewanderte Fachkräfte in Deutschland vereinfachen. Dann mit meinem Kollegen Mathis Jungblut am Mikrofon. Gleich gibt es erst nochmal Nachrichten. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Nachmittag.